Auf dieser Ebene ist es eine ganz offensichtliche Revolution. Sie ist gewalttätig. Sie ist auch auf Umsturz hin orientiert. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, gut, wir möchten hier diesen vielleicht diesen Paragraphen irgendwie noch ein bisschen anders formulieren, sondern es geht um eine ganz radikale Neuordnung.
Wie sahen die verschiedenen Verwaltungspositionen innerhalb der Monarchie aus? Gab es verbindende Elemente zwischen den einzelnen Herrschaftsgebieten? Und was war der Auslöser für die Revolution von 1848? Das alles klären wir in der neuen Folge von Parlament erklärt. Mein Name ist Tobias Leschka.
Und ich bin Stefanie Schermann. In der zweiten Folge unserer Serie zur Geschichte des Parlaments geht es darum, wie Österreich von einer Monarchie zur Republik wurde. Vor kurzem sind wir mit einer neuen Serie gestartet, in der wir uns der Geschichte des Parlaments widmen. Die heutige Folge steht dabei ganz im Zeichen der ersten parlamentarischen Entwicklungen in Österreich.
Wir haben uns mit dem Universitätsprofessor Peter Becker unterhalten, der uns spannende Einblicke dazu gegeben hat. Können Sie sich vielleicht kurz noch einmal vorstellen und uns sagen, wie Sie heißen und was Ihre Profession ist?
Mein Name ist Peter Becker, ich unterrichte österreichische Geschichte an der Universität Wien. Mit Schwerpunkten im Bereich der Geschichte von Staat und Verwaltung und im weitesten Sinne auch Kulturgeschichte. Allerdings jetzt auch nicht nur Habsburger Monarchie, sondern eben auch bis ins sozusagen Erste Republik.
Beginnen wir vielleicht mal mit der ersten Frage. Wie lange hat es in Österreich denn eigentlich eine Monarchie gegeben?
Bis 1918, bis Kaiser Karl eben auf seinen Anteil an den Regierungsgeschäften verzichtet hat. Das ist eben so eine Folge des verlorenen Ersten Weltkrieges gewesen und dann eben auch des beginnenden Auseinanderfalls der Monarchie.
Und von wie vielen Jahrhunderten sprechen wir hier circa?
Das ist ja in der österreichischen Geschichte gar nicht so einfach zu sagen. Am einfachsten bestimmen lässt sich das eben mit dem Kaisertum Österreich. Das ist 1804 von Kaiser Franz II., der dann anschließend der Erste wird, als Reaktion auf die, sozusagen auf das Ende des Heiligen Römischen Reiches sozusagen proklamiert worden, damit er eben auch seinen entsprechenden Status behält. Also man kann sagen, das Kaisertum Österreich, das bis in der Revolution von 1848-49 dann sich transformiert in einen stärker einheitlichen Staat und dann 1867 zur Doppelmonarchie wird, da könnte man sagen, dass es sozusagen zwischen 1804 und 1918 gibt es eben diese Art von Monarchie, aber es gibt selbstverständlich früher eben auch die Monarchie seit dem Spätmittelalter. Also insofern ist es immer schwierig. Man kann natürlich auch sagen, was auch an sich jetzt durchaus Sinn machen würde. Man könnte sagen, man macht das fest an der pragmatischen Sanktion von 1713, die eigentlich sozusagen auch ein mal festgelegt hat, dass die Länder der Habsburger Monarchie eben nicht geteilt werden dürfen, ein einheitliches Herrschaftsgebiet bilden, obwohl es eben immer noch kein integrierter Herrschaftsbereich war. Aber auf die pragmatische Sanktion beruft man sich bis zum Ende der Monarchie und letztlich auch noch bis darüber hinaus. Also insofern ist es wie bei so vielen Fragen, die die österreichische Geschichte betreffen, beziehungsweise eben auch die österreichische, die Habsburger Monarchie, ist es schwierig, so eine ganz, ganz präzise Antwort zu geben.
Sie haben schon angesprochen, dass Österreich ein riesiges Territorium war, quasi das Kaisertum Österreich. Welche konkreten Gebiete haben hier aus heutiger Sicht überhaupt dazugehört?
Also ich meine, aus heutig österreichischer Sicht ist das, wie Sie sagen, riesig. Also es reicht eben von sagen, Brody, das ist an der russischen Grenze bis eben nach Bludenz und eben von dem heutigen Polen bis eben in die Lombardei. Das heißt, es ist tatsächlich ein sehr, sehr ausgedehnter Herrschaftskomplex, jedoch jetzt nicht der größte Herrschaftskomplex in Europa. Und die große Herausforderung für die Regierungen des 19. Jahrhunderts, schon des 18. Jahrhunderts, aber dann vor allem des 19. Jahrhunderts, war eben eine stärkere Integration dieser Herrschaftsgebiete zu erreichen und eben diese Transformation zu organisieren zwischen einem Herrschaftskomplex, in dem die traditionellen Länder noch sehr viele selbstständige Handlungsmöglichkeiten hatten, hin zu einem Herrschaftskomplex, der mehr einem modernen Staat mit föderalem Aufbau entspricht. Und das ist eben so etwas, was letztlich durch die Revolution von 1848, 1849 ganz wesentlich beschleunigt worden ist.
Wie kann man sich das nun mit einem für unsere Verhältnisse riesigen Reich vorstellen? Inwiefern gehörten die einzelnen Gebiete zusammen? Gab es zum Beispiel eine gemeinsame Hauptsprache oder gab es irgendwelche sehr stark verbindenden Elemente? Oder gab es auch in der Monarchie Leute, die für einzelne Gebiete zuständig waren? Oder war das wirklich der Monarch, der sich um alles gekümmert hat?
Nein, also ich meine, die Frage ist, man muss das eben auch differenzieren nach eben sozusagen den einzelnen Zeitabschnitten. Ich habe schon gesagt, also letztlich in der Zeit von Maria Theresia, Josef II., das heißt zweite Hälfte 18. Jahrhundert, beginnt eben in der Habsburger Monarchie wie auch in anderen europäischen Staaten sozusagen ein Trend hin zu einer stärkeren Integration dieses Herrschaftsgebietes, sowohl als Herrschaftsgebiet als auch als Wirtschaftsraum.
Und wie hat man versucht, das umzusetzen?
Naja, einerseits, indem man sozusagen einfach mal als Wirtschaftsraum ganz klassisch eben langsam und sukzessive eben diese Zwischenzolllinien aufgehoben hat und dem da tatsächlich einen gemeinsamen Wirtschaftsraum geschaffen hat. Es auf rechtlicher Ebene mit dem ABGB, das ja bis heute gültig ist, eben ein gemeinsames Recht zu schaffen, also vor allem ein gemeinsames Zivilrecht zu schaffen. Und in politischer Ebene, indem man versucht hat, die eben auch über die Reorganisation von sozusagen der Verwaltung und der Regierung einen besseren Zugriff auf die einzelnen Länder zu bekommen. Die Länder waren ja sozusagen bis zu dem Zeitpunkt nicht völlig unabhängig, aber sie waren eben sozusagen als Länder eben in diesem Herrschaftsverband präsent mit ihrer eigenen Rechtstradition, ihrer eigenen Repräsentation dieser ständischen, der Stände, die eben sozusagen das Land vertreten haben und die mit dem Kaiser eben Steuern, Militär, Unterstützung ausverhandelt haben, dafür vom Kaiser eben auch wieder in ihren Rechten bestätigt worden sind und in diese sozusagen Recht und sozusagen ein erster Schritt aus der Sicht des Kaisers, der Regierung, war eben, dass man eben im 18. Jahrhundert begonnen hat, nicht nur auf der Landesebene, sprich eben am Sitz der Ständeversammlung, einen Vertreter des Kaisers zu installieren, sondern eben auch in den Ländern über die Kreisämter eben eine Verwaltungsbehörde aufzubauen, die eben hier sozusagen die Verwaltungsaktivitäten der Stände überwacht hat, eben auch die Art und Weise, sozusagen, die waren auch eine Instanz, zu der die Bauern, an die die Bauern sich wenden konnten, wenn sie sich von ihren Grundherren, also von ihren Grundherren unrechtmäßig behandelt gefühlt haben. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen ausführliche Antwort darauf, wie man versucht hat. Es gibt auch den Versuch von Josef II., das über eine gemeinsame Sprache zu machen, was eben auch naheliegend ist, wenn man sich eben die Sprachenvielfalt vor Augen führt und eine gemeinsame, sozusagen eine stärker integrierte Verwaltung tut sich eben leichter, wenn sie eben über eine gemeinsame Sprache verfügt. Und das war aus der Sicht von Josef II., hätte das eben das Deutsche, die deutsche Sprache sein sollen.
Und was waren das für Leute, die in den einzelnen Ländern oder auch in den einzelnen Kreisen die Verwalter waren? Waren das auch eher adelige Leute oder waren es lediglich Abgesandte, die vom Kaiser ausgewählt wurden?
Beides. Also ich meine, diese Verwaltungspositionen waren, also gerade eben sozusagen die Leiter dieser Kreisverwaltungen, das waren schon sozusagen Top-Positionen gewissermaßen in dem Verwaltungsapparat. Und da die kamen eben in der Regel aus dem Adel. Und aber bei Josef II. Gab es die Politik, dass sie nicht aus dem Adel der Region kamen, in der sie zum Einsatz, in der sie eingesetzt wurden, weil man eben verhindern wollte, dass es eben hier sozusagen die klassischen nepotistischen Küngeleien gibt.
Und gab es damals unter den Adeligen auch schon so etwas wie Wahlen oder Abstimmungen oder irgendeine Art von demokratischem Vorwerk?
Demokratisch würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt eben die Ständevertretungen. Die Stände, die haben ihre eigenen, sozusagen ihre eigene Vertretungslogik und die stimmen auch ab. Es gibt dann eben bei den Ständen auch die unterschiedlichen Kategorien. Also die Ritterbank, die Ritter sind dabei, die Geistlichen sind dabei und die Städte sind dabei. Das sind, glaube ich, die drei Hauptgründe. Da muss ich allerdings mal nachschauen, das ist auch nicht sozusagen so mein ganz zentraler Punkt. Aber es gibt jedenfalls bei den Ständen, das sind eben Vertretungen des Landes, die sind allerdings jetzt nicht in dieser Form von der Bevölkerung gewählt. Das wäre auch ganz seltsam, weil die Bevölkerung, das sind hauptsächlich die Bauern, die sind untertänig zu diesen Personen, die dort sitzen, sondern die vertreten tatsächlich eben die Interessen der herrschenden Elite. Und nur in Tirol sind meines Wissens da auch die Bauern mit vertreten, also die Landgemeinden. Also das sind natürlich jetzt auch keine Kleinbauern mit einer Ziege, sondern das sind natürlich schon auch ein bisschen andere Kaliber. Aber jetzt mit dieser Vertretungslogik, da gibt es auch ganz tolle Arbeit von dem Peter Mattia von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der da so ein 600-seitiges Buch dazu geschrieben hat, in dem er eben diese ganzen unterschiedlichen Praktiken der einzelnen Länder rekonstruiert, wie sie sich organisieren, wo sie sich treffen, wie diese Sitzungssäle ausgestattet sind. Das ist sozusagen eine ganz, sozusagen, ist jetzt nicht unbedingt eine Vorform des späteren Parlamentarismus, ist allerdings eben eine Tradition, die durchaus mit dem britischen, mit der englischen Entwicklung vieles an Parallelen hat. Nur dass sich eben in England eben das in eine ganz eigene Richtung entwickelt, mit dem King in Parliament, während eben in Zentraleuropa, also in Mitteleuropa, hat sich das nie in diese Richtung entwickelt, sondern da blieben die Stände eben diese, konnten eigentlich nie diese Art von Einfluss erreichen, aber blieben trotzdem wichtig. Und das ist eben, es ist eben auch eine interessante Frage, wie sie wichtig blieben, die hat William Gantz, sie auch von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, jetzt gerade in einem kürzlich erschienenen Buch behandelt, aus der Perspektive von Niederösterreich, indem er gezeigt hat, dass die Stände eben, die gibt es weiter, das sind weiterhin dieselben Leute, nur die sozusagen die Bedeutung, also sozusagen die offizielle Funktion bleibt gleich, aber zusätzlich erhalten die nun eine ganz dominante zusätzliche Funktion, nämlich als diejenigen, die eben die Regierung finanzieren, gerade eben auch in den napoleonischen Kriegen, weil die Regierung eben eigentlich kein wirklich gutes Kreditrating hat. Und die Stände hatten sehr wohl ein gutes Kreditrating. Und deshalb konnten die am Kapitalmarkt, am damaligen, eben Gelder aufnehmen und sie dann eben sozusagen dem Kaiser für seine Kriegsanstrengungen weitergeben.
Das klingt ja alles in allem nach einem funktionierenden Apparat. Wieso kam es dann dennoch zu solch einer eingreifenden Revolution wie der von 1848?
Naja, ich meine, der Apparat, sagen wir mal so, der Apparat funktioniert an sich ja dann nach den napoleonischen Kriegen ja eigentlich nicht mehr wirklich, weil es das Kaiserreich zwar die Rechte der Länder auch sozusagen die Ausrufung des Kaiserreichs durch Franz eben die Rechte der Länder auch sozusagen explizit bestätigt, aber sie gleichzeitig nicht wirklich respektiert. Das heißt, er regiert so einigermaßen sozusagen weitgehend ohne Einbeziehung der Länder und er regiert vor allen Dingen mit einem Regierungsstil, der sehr stark durch Misstrauen geprägt ist. Das heißt, der hat so diese etwas sozusagen, kann man sagen, fatale Kombination zwischen einerseits ist eben die Zeit nach den napoleonischen Kriegen bis zur Revolution ist eine Zeit, in der sich Wirtschaft und Gesellschaft einfach sehr stark entwickelt, verändert, was bedeutet, dass sich auch sozusagen die Staatsaufgaben ändern und sozusagen mehr werden. Das heißt, es gibt einfach mehr zu entscheiden. Und der Franz war jetzt nicht einer, der, sagen wir mal, gut im Delegieren war. Ganz im Gegenteil, denn er hat sich eben alles, was eben hier zum Beispiel in den Hofstellen, sprich eben den sozusagen Vorläufern der Ministerien an sozusagen Vorgängen passiert sind, also sozusagen den gesamten Aktenlauf, beziehungsweise vor allen Dingen die Protokolle der Entscheidungen, das hat er sich alles angeschaut. Und wenn man sich das vorstellt, das ist sozusagen unvorstellbar, dass der Van der Bellen sich sagen, alles anschaut, was im Finanzministerium passiert, oder? Vielleicht wäre es besser, wenn das machen wird, aber jedenfalls ist es das Problem. Und das wurde auch von den Zeitgenossen auch sehr kritisch, ironisch gesehen. Einer von den Spitzenfunktionären hat mir gesagt, ja, bei dem Franz gibt es sozusagen offensichtlich dieses Motto, der Verdacht ist Fleisch geworden. Das hat er sehr schön auch lateinisch formuliert. Ich habe es jetzt in der deutschen Übersetzung präsentiert. Aber das ist so, es gibt eben hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es einen Stillstand im Bereich der Regierung, der sehr stark eben auch auf den Regierungsstil von Kaiser Franz zurückzuführen ist und auf dieses diese komplizierte Kräfteverhältnis zwischen dem Metternich und anderen Beratern. Es gibt aber gleichzeitig eine sehr dynamische Wirtschaftsentwicklung, es gibt eine gesellschaftliche Entwicklung, es gibt eine zunehmende politische Bewegung, die sich jetzt nicht auf die traditionellen Stände stützt, die sagen, gut, wir wollen eben hier sozusagen mehr Mitsprache bei der sozusagen Steuerfestsetzung in Niederösterreich, weil wir die niederösterreichischen Stände sind, sondern es geht jetzt hier darum, dass eine zunehmend größer werdende Gruppe des Bürgertums, die eben hier auch über ihre Steuern eben auch ganz wesentlich zum Staatshaushalt beitragen, dass die auch gerne eben mitbestimmen würden, was mit dem Geld passiert. Und das sind eben hier die ganz neuen Entwicklungen, auf die in dieser Konstellation eigentlich nicht reagiert werden kann. Und deshalb spitzen sich eben hier so 4 Problempunkte zu, die dann auch eigentlich zu 4 Revolutionsbewegungen werden, die nebeneinander und selten wirklich miteinander funktioniert haben. Das eine ist eben so eine Art Revolution der, sozusagen der Länder, die am deutlichsten ist etwa in Ungarn oder in der Lombardei, wo es eben darum geht, dass man viel mehr Autonomie oder bis hin eben auch zur Sezession erreichen will. Es gibt die Revolution gewissermaßen der Bürgerlichen, bei der auch ganz viele so Adelige eben auch mit dabei sind. Und die wollen eben diese klassischen liberalen Forderungen verwirklicht haben. Eben eine Verfassung, in der klar festgelegt ist, wie weit der Staat gehen darf und was gewissermaßen sozusagen die Schutzzone des Individuums und der Familie ist, sozusagen der Privatheit, die eben eine Mitsprache wollen im Bereich, also durch ein Parlament, das eben auch eine Budgetaufsicht besitzt. Die wollen eben auch eine Mitwirkung im Bereich des Gerichtswesens in Form eben von Schöffengerichten. Und sie wollen eben auch diese ganzen Grundrechte, würde ich ja da unter dem ersten Punkt schon mit subsumiert haben, aber eben sozusagen Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und dergleichen. Und dann gibt es eben die gerade durch die letzten Jahre vor der Revolution gab es eben eine Wirtschaftskrise, die sich sehr stark auf die auf die Überlebensmöglichkeiten der Arbeiter niederschlägt, und die haben ganz andere Interessen. In Wien gibt es ja da diese kurzzeitige Allianz zwischen den Bürgerlichen und den Arbeitern, und das bricht dann wieder auseinander, weil die Arbeiter haben andere Erwartungen. Die wollen eben in einer Zeit, in der es eben keine Sozialhilfe gibt und keine sozialen Transferleistungen, wollen die eben hier eine Absicherung haben, auch wenn es auch nur in dieser traditionellen Art eines Entgegenkommens von den Hausherren oder den Geschäftsinhabern oder eben den Arbeitgebern ist. Und zum Beispiel in der Frage des Mietverzichts gibt es da ganz harte Konflikte. Also selbst auch bei den Demokraten oder auch bei Demokratinnen, die ganz stark die Anliegen der Arbeiterschaft vertreten, an dem Punkt, wo die Arbeiter sagen, aber wenn wir kein Einkommen haben, dann können wir keine Miete zahlen und dann müsst ihr uns die Miete stunden. Bei diesen Eingriffen ins Privateigentum, das ja für die Bürgerlichen ein ganz zentraler Punkt ist und ganz stark schützenswert ist, da gehen die wenigsten mit. Ja. Und die vierte ist eigentlich die erfolgreichste Revolution, das ist die Revolution der Bauern. Die wollen einfach die alten Lasten und Verbindlichkeiten aus dem Erbe des Feudalismus einfach loswerden. Und das passiert dann auch, weil es auch für die Großagrarier letztlich keinen wirklichen, sozusagen, das ist ja kein guter Deal, Leute zur Arbeit zu zwingen, weil deren Produktivität einfach viel geringer ist, als wenn die Lohnarbeiter einsetzen.
Das heißt, es gab jetzt diese 4 Gruppierungen oder Grundforderungen. Doch wie sah die konkrete Revolution dann wirklich aus?
Naja, ich meine, die Revolution artikuliert sich, also da sehe ich zum Beispiel die Ungarn in ihren Forderungen nach weitgehender Autonomie, die ja dann 1867 ja auch tatsächlich verwirklicht werden, die gehen dann eben auch tatsächlich bis eben zur militärischen Revolte. In den Städten der Monarchie gibt es eben auch, durchaus eben auch, also gerade in Wien und Prag kommt es dann auch zu Kämpfen zwischen den Revolutionären und den Vertretern vor allen Dingen dem Militär. Und das heißt, auf dieser Ebene ist es eine ganz offensichtliche Revolution. Sie ist gewalttätig, sie ist auch auf Umsturz hin orientiert. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, gut, wir möchten hier diesen Paragraphen irgendwie noch ein bisschen anders formulieren, sondern es geht um eine ganz radikale Neuordnung. Das versteht auch der Hof und die Regierung, die verstehen das auch sehr schnell. Das zeichnet sich ja auch schon ab. Ich meine, die Regierung hat ja seit dem Wiener Kongress, hat ja sozusagen vor allen Dingen Metternich an der Erhaltung des Status quo sehr aktiv mitgearbeitet in ganz Europa. Aber als es dann in Paris zu einem Aufstand gegen den Bürgerkönig kommt, also jetzt nicht gegen einen Vertreter einen Monarchen der alten Schule, sondern eigentlich der neuen Schule, wenn man das so sagen kann, da zeichnet sich für die schon ab, dass es jetzt eng werden kann. Und es spitzt sich halt dann auch entsprechend zu. Es gibt Petitionen, es gibt Sturmpetitionen, die Studenten marschieren auf, die Arbeiter marschieren in die Stadt. Der Niederösterreichische Landtag schickt dann auch eine Petition, weil der gerade eben auch zusammentritt, der juristisch-politische Leserverein, ebenso diese Kleinadligen und Bürgerlichen, das ist die Professionals aus der heutigen Perspektive, die treten auch auf. Und in dieser Bewegung, die dann auch durch Militär dann auch kurzfristig eben auch dann aufgelöst wird, diese Versammlungen, das bringt auch das löst eben genügend Erschütterung aus, dass eben hier die eine so Galionsfigur der alten Ordnung, der Fürst Metternich hat sein Amt verliert und dann aus der Stadt flieht und nach England flieht und der Kaiser eben die Pressefreiheit und eine Verfassung in Aussicht stellt. Das heißt, das ist eben hier, beginnt dann ein Prozess, der dann in die erste gewählte, das erste gewählte Parlament mündet, 1848 mit dem Reichstag, dass ein Parlament ist, das dann tatsächlich von der Bevölkerung gewählt wird.
An dieser Stelle beenden wir unsere heutige Folge, setzen diese aber in 2 Wochen fort. Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen, Anregungen oder Vorschläge für neue Folgen haben, schreiben Sie uns wie immer unter podcast@parlament.gv.at.
Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen zur Fortsetzung dieser Folge wieder. In Teil 2 geht es um die Auflösung des ersten österreichischen Parlaments und seine Nachfolger, den Reichsrat, der bis zum Ersten Weltkrieg einen Teil der Gesetzgebung innehat. Ciao.
Tschüss.